There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. No reason to get excited, the thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Kept the view while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl.
Ja, hallo, hier ist Felicia Herrschaft, heute mit einer Universalsendung zum Thema Recognition, Love, Empathy und Personhood. Im Studio darf ich Ariane Tenhagen und Heike Ikahemo begrüßen. Und beide sind sozusagen auch im Arbeitskreisumfeld von Axel Honneth hier an der Universität Frankfurt beschäftigt, indem sie zum Teil schon Dissertationen geschrieben haben oder dabei sind. Und Ariane, vielleicht könntest du anfangen und kurz erklären, inwiefern und wie und an welchem Thema du gerade arbeitest und was an welchem Punkt deiner eigenen Arbeit du gerade bist.
Ja, gerne. Ich habe hier in Frankfurt Philosophie studiert und habe mich also schon während meines Philosophiestudiums mit der psychoanalytischen Theorie beschäftigt. Und das Ganze kulminierte dann in einem Projekt, mit dem ich mich gerade beschäftige. Man könnte sagen, ich habe so die Halbzeit hinter mir. Ich schreibe eine Dissertation über den Begriff der Empathie, so möchte ich ihn nennen, beim späten Wittgenstein und den Konzepten der neueren psychoanalytischen Theorie beziehungsweise auch der experimentellen Psychologie.
Ja, und Heikki Ikahemo, du bist aus Finnland und hast dort promoviert. Vielleicht könntest du kurz sagen, zu welchem Thema und woran du jetzt arbeitest.
Ja, this is truly a multi-culti Sendung, since I have to speak English, that's my better language. Defended my dissertation 2003 in Finland at the University of Jyväskylä. That was on Hegel and Anerkennung. And at the moment, I'm working on a postdoctoral project on Anerkennung or recognition here in Frankfurt.
Okay, in Bezug darauf, worüber wir gleich sprechen werden, werde ich jetzt kurz eine Einführung geben über Anerkennungstheorie und eben dem Konzept von Axel Honneth, auf das wir uns auch in der Sendung jetzt beziehen werden. Und zwar, ja, Honneths Etablierung des Begriffs Anerkennung in der Sozialphilosophie in seiner Habilitationsschrift um Anerkennung 1994 half Hegelsche Denkmodelle in eine normative, gehaltvolle, kritische Gesellschaftstheorie zu übersetzen. Honneth greift bei diesem Entwurf auf entwicklungspsychologische, experimentalpsychologische, psychoanalytische Theorien und sozialpsychologische Ansätze der Geistesgeschichte der Subjektphilosophie zurück – um zu fragen, wie es zum Beispiel zu einer Idee einer Unangepasstheit zwischen Subjekt und Gesellschaft gekommen ist und warum das von Hobbes bis Freud wachgehaltene Motiv einer Negativität des individuellen Selbst immer noch in sozialisationstheoretischen Prämissen davon ausgeht, dass zwischen individuellem Selbst und gesellschaftlicher Ordnung ein struktureller Konflikt besteht, der sich dann zum Beispiel in Form einer Negativität der Subjekte äußert, die aus der Erkenntnis und Anerkennung der Potentialität sozialer Konflikte in Kampf um Anerkennung motiviert, Individuum in einem Prozess der Vergesellschaftung erst dann zu einem Kampf um Anerkennung. Anhand dieser Kämpfe vollzieht Honneth eine empirische Wendung, die in der Konzeption eines intersubjektivitätstheoretischen Personenkonzepts und der Möglichkeit einer ungestörten Selbstbeziehung besteht und sich dann in drei Anerkennungsformen, nämlich Liebe, Recht und Wertschätzung, äußert, die das Subjekt mit der Gesellschaft versöhnen könnten. Indem, wie Honneth in der Erwiderung auf Joel Waldburg, Facetten eines vorsozialen Selbst diskutiert oder ob wir eben eine vorsoziale Natur im Menschen annehmen sollen, die als Quelle einer unausrottbaren Negativität gelten kann, hat sich diese Perspektive in der Zwischenzeit in der aktuellen Veröffentlichung Honneths Verdinglichung zu einem Konzept der vorrangigen Anerkennung entwickelt. Er übt in einer Reformulierung des marxistischen Begriffs der Verdinglichung zum Beispiel Kritik an Stanley Cavell, der für ihn im Gegensatz zu Heidegger, Dewey oder Lukács die Geltungsbedingungen dessen, was eine anerkennende Haltung sein könnte, allein auf den Bereich der zwischenmenschlichen Kommunikation einschränkt und dadurch nicht erkennt, dass jede Vorstellung in die Richtung, dass wir uns auch gegenüber der nichtmenschlichen Welt vorgängig in einer Einstellung der Anerkennung befinden müssen. Für Honneth ist der existenzielle Modus der Anerkennung als Bejahung spezifischer Eigenschaften des Gegenüber, beispielsweise anderen Personen, anzusehen und geht allen anderen gehaltvolleren Formen der Anerkennung voraus. Sowohl die entwicklungspsychologischen Theorien als auch die Analysen Cavells unterstützen die These, nach der es im menschlichen Sozialverhalten ein zugleich genetischen und kategorialen Primat des Anerkennens vor dem Erkennen der Anteilnahme vor dem neutralen Erfassen von anderen Personen gibt. Ohne eine solche Form der vorgängigen Anerkennung wären Säuglinge nicht dazu in der Lage, die Perspektiven ihrer Bezugsperson zu übernehmen und Erwachsene könnten nicht die sprachlichen Äußerungen ihrer Interaktionspartner verstehen. Honneth rekonstruiert anhand von Lukács' Verdinglichungsbegriff, dass es zu einem Verlust der vorgängigen Einstellung der Anerkennung und Anteilnahme gekommen ist und dass sich genau dieser Verlust in den ursprünglichen Verhaltensformen in der Lebensweise der Menschen niederschlägt, die sich dann in einem Moment des Vergessens einer Amnesie ausdrückt, die Honneth eben mit Anerkennungsvergessenheit benennt. Die soziale Umwelt erscheint nahezu wie in der Wahrnehmungswelt des Autisten als eine Totalität bloß beobachtbarer Objekte, denen jede psychische Regung oder Empfindung fehlt. Etwas scheint dem Bewusstsein des Subjekts entzogen worden zu sein. Etwas verschwindet, das sich für Honneth mit Aufmerksamkeitsverminderung beschreiben lässt und bedeutet, dass Verdinglichung im Sinne der Anerkennungsvergessenheit im Vollzug des Erkennens die Aufmerksamkeit dafür verloren wird, dass sich dieses Erkennen dann einer vorgängigen Anerkennung verdankt. Dadurch, dass Axel Honneth eben seit 1995 Professor für Philosophie an der Universität Frankfurt ist und Leiter des Instituts für Sozialforschung und dadurch einige Dissertationsprojekte und Forschungsprojekte entstanden sind, die sich eben mit Fragen der Anerkennungstheorie im Anschluss an Honneths Kampf um Anerkennung beschäftigen, möchten wir eben heute in dieser Sendung über diese Konzepte der Anerkennung, Liebe und Empathie und eben dem Konzept der Person, dem Menschsein, sprechen.
So you wanna be with me, I've nothing to give.
Ja, Ariane Tenhagen schreibt ihre Dissertation über eine Ontologie der Intersubjektivität. Intersubjektivität in der Spätphilosophie Wittgensteins und der neueren Psychoanalyse. Und sie wird jetzt über primäre und sekundäre Empathie sprechen und auch über ihr, kurz über ihr Dissertationsprojekt.
Ja, vielen Dank, Felice. Ich möchte etwas über den Begriff der Empathie erzählen. Ich habe mich für diesen Begriff nach langen Überlegungen entschieden. Er steht sicherlich, mit Wittgenstein gesprochen, in einer gewissen Verwandtschaft zu den Begriffen Anerkennung, vorrangige Anerkennung, aber auch Intersubjektivität, primäre Intersubjektivität, wie es die psychoanalytische Theorie nennt. Und ich möchte jetzt kurz einführen in mein Konzept der Empathie. Der Begriff bzw. das Phänomen der Empathie hat in der kontinentalen Philosophie bisher nur wenig Aufmerksamkeit erfahren. Mir ist eigentlich nur Husserl bekannt, der sich damit am Rande beschäftigt hat. Dies könnte sich im Kontext der Diskussionen der Begriffe Anerkennung und Intersubjektivität in der Sozialphilosophie ändern. Meiner Ansicht nach setzt eine konstruktive Debatte ein differenziertes Verständnis dieses Begriffs voraus. Ich versuche in meiner Arbeit, dem Begriff der Empathie eine konzeptionelle Kontur zu geben, indem ich zwei Disziplinen miteinander zu verbinden versuche. Einer philosophischen Bestimmung und Rahmung dieses Begriffs anhand Wittgensteins Spätphilosophie und Stanley Cavells Überlegung zu dem, was er responsive Anerkennung nennt. Und zum Zweiten eine weitere Konkretisierung oder Ausarbeitung dieses philosophisch-begrifflichen Rahmens durch verschiedene Konzepte der Objektbeziehungstheorie, da seien Autoren wie Winnicott, Melanie Klein oder Georgi Gergely genannt, und der experimentellen Psychologie, da rekurriere ich auf Autismusforscher wie Peter Hobson oder Michael Tomasello. Unter Rekurs auf diese Disziplinen nehme ich folgende zwei Ebenen in den Blickpunkt. Zum einen die entwicklungspsychologische Ebene der Spracherwerbstheorie beim späten Wittgenstein sowie die der Psychogenese in der Objektbeziehungstheorie bzw. der experimentellen Psychologie. Plausibilisiert werden soll die entwicklungspsychologische Relevanz der Erfahrung von Empathie für die Entstehung eines zunächst Selbstgefühls, Selbstbewusstseins sowie der Entwicklung eines Selbst- bzw. personaler Identität. Die andere Ebene ist die der existenzialen Ebene. Empathie soll in diesem Zusammenhang in ihrer existenziellen Grundbedingung des Menschseins bestimmt werden. Einerseits verhilft die Erfahrung empathischer Beziehungen zu den Bezugspersonen dem Kind zu einer Verinnerlichung dieser frühen Interaktionsform und dadurch zu der Herausbildung eines Kernselbst. Andererseits ermöglicht die partikulare und temporäre Erfahrung von Empathie in zwischenmenschlichen Beziehungen generell eine Aufrechterhaltung oder Entwicklung personaler Identität. Entwicklungspsychologische sowie existenzielle Aspekte von Empathie, so möchte ich zeigen, bedingen sich wechselseitig. Was ich hier voraussetze, ist, dass sich also die Reifung eines Selbst im Grunde genommen ein Leben lang vollzieht. Unter dem Phänomen Empathie verstehe ich in Anlehnung an Wittgenstein eine nicht epistemische Einstellung bzw. Haltung von Menschen gegenüber Menschen, die unhintergehbarer und unverfügbarer Bestandteil ihrer Existenzbedingung ist. So wie wir zum Beispiel immer schon unhintergehbar und unverfügbar perspektivisch wahrnehmen, so nehmen wir in der Begegnung von Menschen immer schon das Menschliche an ihnen wahr. Wir nehmen quasi Anteil an ihrer Existenz. In ihrer Rolle als einer der Grundbedingungen menschlichen Lebens hat sie eine qualitativ graduelle sowie temporäre Dimension, möchte ich sagen. Ihre qualitativ graduelle Bandbreite bestimmt sich durch die Intensität der Erfahrung von Empathie in zwischenmenschlichen Beziehungen, beispielsweise in ihrer extremen Form symbiotischer Erfahrung, man könnte da zum Beispiel das Beispiel von Liebe nennen, bis hin zu einem Minimum an Anteilnahme unter Menschen. Das ist sicherlich das, worüber Honneth spricht, wenn er über Anerkennungsvergessenheit redet. Ihre temporäre Dimension besteht einerseits in ihrer Permanenz, das wäre sozusagen die vorrangige Anerkennung, die also immer da ist, andererseits in ihrem zeitlichen begrenzten Auftreten, zum Beispiel in der Liebe. Aufgrund dieser Dimensionen möchte ich von primärer und sekundärer Empathie sprechen. Unter primärer Empathie verstehe ich die existenzielle und unhintergehbare psychophysische Verbundenheit von Menschen, die sich dadurch kennzeichnet, dass Menschen sich wechselseitig generell immer als Wesen mit Dispositionen für Wünsche, Intentionen und Emotionen erfahren. Sie hat diese permanente Dimension. Es handelt sich quasi, man könnte sagen, ja um eine instinktive Form von Empathie. Sekundäre Empathie ist differenzierter. Sie bezieht sich auf die Erfahrung von Personen als Personen, also ihre individuellen und partikularen Identitätsmerkmale, also die Erfahrung von Wünschen, Intentionen und Emotionen in ihrer konkretisierten und individuierten Ausdrucksgestalt von anderen Menschen. Sie ist intentional, könnte man sagen, ist eine intentionale Form von Empathie und hat eine temporäre Dimension. Sekundäre ist ein Derivat primärer Empathie. Tritt sie auf, steht sie immer in Verbindung zu ihrem Ursprung. Die generelle Fähigkeit, Menschen als Menschen zu erleben, erfährt im Rahmen des Entwicklungsprozesses des Selbst eine Transformation in sekundäre Empathie, die wiederum dessen weitere Identitätsentwicklung sichert und gleichzeitig fördert. Aufgrund unserer leiblich-seelischen Inkarniertheit stehen wir in der Begegnung mit anderen Menschen immer schon in einer nicht-sprachlichen, also nicht-epistemischen Beziehung zu anderen. Wir haben über unsere Wahrnehmung einen anteilnehmenden Bezug zu den Bewusstseinszuständen anderer. Wir erleben ihre Erfahrung in der Welt, ohne dass wir uns über kognitive, reflexive Prozesse Klarheit darüber verschaffen müssen. Säuglinge und primäre Bezugspersonen stehen in ihrem frühen Leben in einer interaffektiven Beziehung zueinander. Die kleinen Babys verfügen über eine ja angeborene Fähigkeit, die Physiognomie, die Ausdrucksgestalt im elterlichen Gesicht nachzuahmen. Sie treten über rudimentäre leiblich-seelische Expressionsverhaltensformen in eine Art Proto-Konversation mit den Eltern. In diesem Prozess spiegeln die Eltern das Ausdrucksverhalten des Säuglings wider und verhelfen ihm allererst zu der Erfahrung eines basalen Selbstgefühls. Über die responsive, empathische Anteilnahme der Eltern an dem Expressionsverhalten erfährt das Kind, dass es selbst ist, das diese Gefühle bzw. Affekte hat. Das Selbst hat seine Wiege in der Erfahrung ungebrochener Intersubjektivität, die mit der Erfahrung von Empathie zusammenfällt. Ich möchte hier von primärer Empathie sprechen. In einem nächsten Schritt kommt es zu einer Triangulierung in der Psychogenese des Kindes. Das Kind ahmt die Einstellungen der Eltern zu bestimmten Begebenheiten oder Objekten in der Welt nach und erfährt durch diesen nicht epistemischen, das ist immer ganz wichtig darauf hinzuweisen, Perspektivwechsel, dass es verschiedene Einstellungen auf die beziehungsweise auf, ja, auf den Sinn oder die Bedeutung in der Welt gibt. Martin Dornes hat das so schön zitiert in einem seiner Aufsätze, dass also auf diese Form der Anteilnahme über vorrangige Anerkennung die Seele das Fliegen lernt. Dieser Modus besteht weiterhin im Erwachsenenalter und stellt einen Motor für die Reifung des Selbst dar.
Ja, wunderbar.
Thank you.
Ja, nachdem Ariane Ten Hag über primäre und sekundäre Empathie gesprochen hat, wird jetzt Heike Ikaimo über das Konzept Anerkennung nochmal genauer sprechen aus seiner Perspektive.
Mm-hmm. Thanks for listening. Yeah, what I so far have been doing in the recent years, and I should add to that most of my work on recognition I've been doing together with my Finnish colleague Arto Laitinen. Well, so far I tried to just make some basic conceptual or phenomenological clarifications about what exactly it is that we are talking about when we talk about recognition. My conviction is that recognition is a hugely complicated and important constellation of phenomena. It's not at all that obvious what exactly people or theorists are talking about when they are talking about recognition. In the English-speaking discourses, I think it's very important to distinguish between three broad meanings of the English word recognition, which then these meanings are not completely kind of identical with the various meanings of the German word Anerkennung, but in English-speaking discussions, these following distinctions I think are important. Namely, on the one hand, there's recognition, or the word recognition has a sense in which it's roughly synonymous with identification, so that we can recognize, or in other words, identify anything whatsoever in principle as the individual thing it is, or as a certain kind of thing. But that's not at least primarily what we are talking about when we talk about recognition in political and social philosophy. So that's identification. There's a second sense of the word recognition in which only things like values, reasons, norms, claims, institutions, and so forth can be recognized. And I propose that recognition in this sense, or for this sense of the word recognition, it might be better to use the word acknowledgement. Then there's a third sense of the word recognition. I think this is the sense in which we are now mainly interested in recognition, and on that sense only persons can be recognized. And Axel Honneth has distinguished between three dimensions of recognizing persons, or to put it a bit more technically, three types of recognitive attitudes towards persons, namely those of love, respect, and what I call contributive valuing, that is in German Liebe, Achtung und Wertschätzung. And one thing that I've tried to do so far is to clarify more closely how exactly we should understand love, respect, and contributive valuing as recognitive attitudes between persons, and what exactly it is that these attitudes have in common. Or again, a bit more technically, what exactly are the relevant definitions of love, respect, and contributive valuing as types or species of the recognitive attitude? And on the other hand, what exactly is the definition of the genus? What's in common with love, respect, and esteem? As to the genus, or the general definition, I propose that recognitive attitudes in general are attitudes of taking something or someone as a person, and thus that loving, respecting, and contributive valuing are different ways of taking something or someone as a person, or different ways of relating to things or entities or creatures or people as to persons. But then the notion of personhood is at least as complicated as the notion of recognition, and it's not at all obvious what exactly we are talking about when we talk about personhood. And that's something that I started working quite recently, namely understanding personhood kind of through the notion of recognition or Anerkennung. It's clear that personhood is a notion kind of which is kind of constitutive of our life form, in the sense that we can't do without it. Namely, distinguishing persons from non-persons is something kind of fundamental to our way of relating to our life world. I guess more or less everyone agrees that there are some ways of treatment or action that are okay in relation to non-persons, but that are clearly not okay in relation to persons. There's intuitively a huge difference, for instance, between cutting down a tree and killing a human person, or intuitively a huge difference between eating animals that are not persons and eating persons. Almost everyone agrees with this. But then again, it's not at all clear what exactly persons are or what are the necessary and sufficient conditions for something being a person. And one problem here is that personhood can be understood and is in philosophy and also I think everyday discourse or by common sense understood in at least two different senses. Namely, on the one hand, personhood can be understood as consisting of certain kind of capacities, which in philosophy are called person-making capacities. For instance, reason or rationality is traditionally understood as a capacity which persons have and non-persons do not have. But on the other hand, personhood can also be understood as being a certain kind of a social or institutional status. Now, on the capacity notion of personhood, or on the notion of personhood under which it consists of capacities, creatures that have certain kind of capacities are persons. And on the status notion of personhood, creatures that have certain kind of social or institutional statuses are persons. But what's then in common, or how are these two basic notions of personhood related? Or is it that they are just two competing theories of what persons are? Well, at the moment I'm working on this question and more exactly working on how recognitive attitudes or the notion or concept of recognition and the recognitive attitudes can be used as means for understanding how a personhood understood as capacity and personhood understood as constituent of statuses, how these are related, how we could see them as related. And my suggestion is that the different recognitive attitudes are somehow responses to different person-making capacities. And on the other hand, that these attitudes as such create social personhood statuses within the viewpoints or horizons of recognizing individuals. Or in other words, when we recognize others as persons, we respond to certain capacities that they have, and simultaneously, as it were, we give or attribute to them certain personhood statuses. And this then needs to be spelled out more exactly or more clearly in terms of the three recognitive attitudes, namely love, respect, and what I've called contributive valuing. As to love, well, it's not at all clear what love then is on the relevant concept, but my idea is at the moment is that love as a recognitive attitude, or loving in the sense of recognizing something or someone as a person, in loving we respond to the special kind of vulnerability which is specific to persons. Namely, lower animals, or which are not persons, are vulnerable in the simple sense that they are sentient, or that they can experience pleasure and pain, and they can therefore be hurt or injured physically in ways that make them suffer physically. But persons, on the other hand, by definition, at least so many philosophers have thought, are vulnerable in a more complex sense. Namely, in the sense that they can be or become happy or unhappy, or that their whole life can be injured without injuring them physically. And this specific kind of vulnerable of persons, or vulnerability specific to person, is what I call, following loosely Aristotle, eudaimonistic vulnerability. According to Aristotle, loving someone in the kind of core or central sense of loving is caring for someone, some person, or some person's life or happiness unconditionally, or for her own sake, not for the sake of something else. In loving, or loving someone in this sense makes the loved person or her life and happiness or eudaimonia intrinsically valuable, or as an end in itself for the loving person. And being someone whose life is intrinsically valuable, or valuable as such to someone, this, so I suggest, is one of the dimensions of being a person in the social status sense, being a person for someone. Now, as to respect, what do we mean by respect? That's not at all clear either. But as to the recognitive attitude of respect, or as to respect as recognitive attitude, my proposal is that respect as a recognitive attitude is a response to someone's being a creature with rational capacities, or in short, a response to someone's being having reason or being a reasonable creature. And respecting someone in this kind of fundamental sense is then something like taking seriously the fact or claims of someone's being a rational creature. For instance, it means that one takes seriously that person's judgment as to what contributes to her happiness or to the happiness of others. Also, I guess it's something like taking the person as a co-author or co-authority on the rules or norms of interaction in which we are engaged with him. Thus, respecting someone or recognizing someone in the sense of respecting gives, within the viewpoint of the respecting person, a particular kind of social status to that person, namely something like someone whose judgment one takes seriously, or something like co-authority or co-author of our life form. And thirdly, there's the third attitude of recognition or recognitive attitude, namely Wertschätzung, or what I've translated as contributive valuing. And my proposal has been that this should be understood as a response to someone's being, whether actually or potentially, a free contributor to something that we value. And it seems that contributive valuing or Wertschätzung in this sense is in fact very close to gratitude, being grateful to someone. It as closely related to gratitude, I think, helps us in making a very important distinction, namely distinguishing this contributing valuing from instrumental valuing. For instance, it seems to me intuitively clear that a slave owner can value his slave instrumentally, but as far as the slave owner is not grateful to the slave for the work of the slave, then the slave owner is not valuing the slave contributively. In other words, the slave owner values the slave as a good instrument for his own purposes, but does not value him as a free contributor or cooperation partner. And valuing someone contributively in this sense, I propose, is a response to someone's being contributing, to someone's contributing freely to something that we value. And valuing someone in this sense gives that person the social status of a contributor within the viewpoint or horizon of the of the valuer. And there's of course much more to be said about this differentiation, but all in all, kind of my idea is that this quite close to what Arjane says, that the recognitive attitudes are kind of fundamental to our life form, and they are fundamental to our being persons at all. There are some differences in our viewpoints, but, mm-hmm. but some clear similarities too. I guess perhaps this is enough for now.
Ja, vielen Dank. Möglicherweise könnten wir direkt in die Diskussion einsteigen und vielleicht eine kurze Nachfrage. Inwiefern kann man sich in einer Sklavengesellschaft wechselseitig anerkennen?
Ja, well, I guess there's a kind of extreme form of treating humans as not persons, which would be kind of the extreme form of instrumentalizing someone, namely treating him as a slave. But I think already in Hegel's famous story of the Lord and the slave, Hegel's one idea there was that simply being being involved with in common activities within a common life form, and somehow being living together, that makes it psychologically impossible, or at least very, very difficult, to treat a person consistently as a non-person, to treat someone consistently merely instrumentally. So the point that Hegel, I think, had was that socialization as such involves something like kind of primary forms of recognition, which are incredibly difficult to avoid. But we can always, in principle, kind of grow closer to the extreme of extreme instrumentalization, that is, treating someone as not a person.
Und ja, eine Frage dann an euch beide. Also warum, also Harry Frankfurt fragt ja auch da noch, warum ist es für uns so wichtig zu lieben? Und da wäre die Frage, inwiefern gibt es da eine Unterscheidung zwischen Liebe und Empathie? Und inwiefern, was macht da die Differenz aus? Und vielleicht lese ich da kurz etwas zu Frankfurt vor. Also aus eben Gründe zu lieben, Gründe der Liebe. Und zwar, wie ist die Liebe zu den eigenen Kindern zu verstehen? Nicht, weil mir ihr Wert aufgefallen wäre, liebe ich meine Kinder so, wie ich es tue. Sicher, ich nehme einen Wert an ihnen wahr. Ja, wenn es nach mir ginge, würde ich sagen, ihr Wert sei ohne jedes Maß. Aber das ist nicht Basis meiner Liebe. In Wirklichkeit verhält es sich genau andersherum. Der besondere Wert, den ich ihnen zuspreche, wohnt ihnen nicht inne, sondern hängt von meiner Liebe zu ihnen ab. Der Grund, weswegen sie für mich so wertvoll sind, ist schlicht, dass ich sie so sehr liebe. In jedem Fall nehmen sie auf der Grundlage meiner Liebe zu ihnen einen Wert für mich an, den sie sonst ganz gewiss nicht besäßen. Und da könnte man auch auf deine These zurückkommen in Bezug auf den Prozess des Erwerbs kriterienloser Selbstzuschreibung im Kontext empathischer, auf der Ebene eben der Affekte und Emotionen ablaufender Interaktion. Darin bildet sich dann eben ein grammatisches Fundament von Gefühlen, eine Grundlage für die Gewissheit, dass das Kind selbst es ist, das diese oder jene Gefühle hat. Wie steht dies im Zusammenhang zu dem, wie Frankfurt sozusagen einen Wert in der Liebe selbst sieht, der oft, also das sozusagen die Grundlage meiner Liebe zu den Kindern einen Wert dann für ihn selbst annimmt. Worin unterscheidet sich diese Konzeption?
Also ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit Frankfurts Konzept, weil das ist mir zu einseitig, weil er hat ja gar nicht dieses intersubjektive Element darin. Die Form von Liebe, wenn die existiert, wenn ich meine Kinder liebe, die resultiert ja nicht daraus, dass ich einen Wert an ihnen erkenne, sondern ich liebe und dadurch schreibe ich ihnen einen Wert zu. Das heißt, aus den Eltern heraus entsteht sozusagen, das ist ein Prozess der Attribuierung von etwas Positivem an das Kind, ohne dass das Kind an sich schon etwas, einen Wert in sich trägt. Ich würde eher sagen, dass durch die natürliche Ausdrucksform, die ein kleines Kind schon hat, das Ausdrucksverhalten, wie Wittgenstein es auch sieht, diese Artikulation an sich schon man könnte sagen, einen Wert darstellt. Das ist eine Aufforderung, anerkannt zu werden, gesehen zu werden. Und ich würde, um die Frage auf mein Konzept der Empathie zu beziehen, würde ich sagen, es besteht ein Unterschied zwischen Liebe und Empathie. Also in meinem Konzept, wenn ich von primärer Empathie spreche, meine ich im Grunde genommen das, was auch Axel Honneth mit vorrangiger Anerkennung meint. Dieser unhintergehbare Bezug zu anderen Personen, den ich habe, der sich aber eher als Anteilnahme verstehen lässt. Liebe hingegen wäre sekundäre Empathie. Da kommt nämlich etwas hinzu. Ein Wohlwollen, eine positive Bezogenheit, ein positives Gefühl in Bezug auf den anderen. Die primäre Empathie, vorrangige Anerkennung, kommt ohne diese Form von positivem, affektivem Bezug aus.
Sympathize more with Frankfurt's kind of ontological idea of love than Arjen. I'm not sure how far we are from each other. But basically, my understanding of love is similar than Frankfurt in the sense that I think that love is indeed kind of ontologically foundational attitude, as Frankfurt puts it. It is by loving that anything comes to have value in our viewpoints or horizons, and that I think does not mean that we somehow magically create value in the world. Since I think it's phenomenologically accurate to say that loving, for instance, someone's own child is a kind of response to something. We are moved by the child. We are moved by the child's life or future or whatever. And what is it that we are being moved when we kind of are being moved to love something? That's what I call this eudaimonistic vulnerability. Mm-hmm. That there's something very special in human children or persons as children that we mm-hmm. are capable of kind of reacting to, mm-hmm. capable of being moved by that. But what is it that we are moved by is not a kind of pre-existing value, but it's just their vulnerability. And being moved in the appropriate way of starting to love is what kind of makes children or other persons valuable as such in our viewpoints or horizons. Mm-hmm. So I would, yeah.
Also würdest du sagen, dass sozusagen der Wert darin liegt, dass ich als Elternteil oder als Subjekt die Vulnerabilität eines anderen Wesens erkenne und anerkenne. Das macht die Liebe aus. Es ist sozusagen nicht, also in der Vulnerabilität, der Verletzbarkeit eines anderen Wesens ist ja per se kein Wert zu sehen. Der Wert beginnt erst da, wo ich sie anerkenne.
Yeah.
Und dann beginne ich sozusagen zu lieben.
Ja, yeah. One thing here is of course that we persons by definition, according to Frankfurt, also love themselves. And that is that in the sense that they are also kind of moved by their own vulnerability. Mm. Basically, they care about their own mm-hmm. life kind of unconditionally, not mm. for the reason that their own life would be useful for something mm. else. So I think there is a kind of complicated intersubjective dimension mm. to loving too, which is kind of very very difficult to grasp, since it seems to be so that only creatures that are capable of caring for themselves, namely creatures that are capable of loving themselves, are kind of appropriate objects of love by others.
Ja, aber ist es nicht so, dass psychogenetisch das Kind allererst erfahren muss, dass es so etwas wie ein Selbst ist oder hat, mhm. auf einer emotionalen Ebene. Und diese Errungenschaft, so kann man es mhm. sagen, die wird ja durch intersubjektive Prozesse vermittelt. Durch die Liebe oder Anerkennung seitens mhm. der Eltern entsteht ja erst dieses Selbstgefühl im Kind, dieses Rudimentäre, sodass es dann in einem zweiten Schritt zur Selbstliebe fähig wird. Mhm. Was ich aber jetzt noch sagen möchte, ist, dass doch sicherlich in der Tatsache, dass wir Menschen schon ja ganz früh, sobald wir auf die Welt kommen, sozusagen in eine Form von Proto-Konversation eintreten. Ja, also wir richten uns, man kann natürlich da noch nicht von Subjektivität sprechen, aber es ist doch sowas wie eine Vorform von Subjektivität, dass sich Kinder artikulieren, dass sie in die Augen der Eltern blicken, dass sie ja. nachahmen, ja, dass ja. sie das Verhalten der Eltern imitieren. Da ist doch eine Form von Gerichtetheit in die Welt in Bezug auf ein Bedürfnis ja. nach Interaktion. Und ist das nicht das, was die Eltern sozusagen auch als Wert erkennen?
Ja, well, I'm not sure how to answer that, how would reply to that directly. But I think perhaps I don't know if you would agree that it would make sense to describe the phenomenon of kind of seeing the light in someone's eyes, mm-hmm. kind of seeing the blick of something in someone's eyes. It's kind of perhaps would be prone to describe that as a kind of rudimentary form of respect, namely a rudimentary form of kind of being affected by the perhaps at start very kind of weak flickering of reason in someone's mm. eyes, and taking part in communication or interaction with a child. I think that's kind of responding to the child's yet very undeveloped but yet still already existing kind of minimal rational capacities mm. or reasons, kind of responding to the fact that it is or will become a rational creature. So that perhaps I would start describing those phenomena that you are interested in terms of these various mm-hmm. Dimensions of recognition.
Yeah.
I'm not sure. It might be that someone goes, someone gets lost by that strategy. Then. Mm.
Aber ist es nicht so, dass Eltern sozusagen die Verletzbarkeit eines Säuglings erkennen in dessen Artikulationsbedürfnis, denn diese Form von Protokonversation impliziert ja auch schon ein gewisses Bedürfnis, was an die soziale Welt gerichtet ist, nämlich geradezu hineingehoben zu werden, ja, über Interaktionsformen.
Ja. Ja.
Und ist es nicht sozusagen so, dass die Eltern, wenn sie sich auf diese interaffektiven Prozess einlassen, diesen primären Intersubjektivitätsprozess, ist das nicht eine Form von Liebe?
Yeah, probably I would say so.
Okay.
I think it would be right to say so. Namely, think of a parent who simply does not care about the child, who's psychologically incapable of whatever reason, does not care about the child. It's quite, well, probably that parent simply does not start playing the interaction games with the child. It's only insofar as we care about the children, kind of in some kind of foundational way, love them, that we have the interest or motivation to start interacting with them.
So ist, um nochmal auf das Konzept von Harry Frankfurt der Liebe zurückzukommen, was ich ja so ein bisschen subjektzentriert verstanden habe, weil er ja sagt, dass ich erst durch meine Aktivität der Liebe sozusagen dem Kind dann oder einer anderen Person oder einem anderen Wesen einen Wert zuschreibe. Fehlt da nicht, würdest du mir da nicht irgendwie auch zustimmen, dass da nicht intersubjektive Komponente eine Rolle spielt, nach dem, was wir gerade eben diskutiert haben? Also das ist etwas, was ich an Frankfurt vermisse.
Wenn ich dazu kurz noch etwas von Frankfurt dazu sagen könnte, und zwar sagt er, mein Leben verbessert sich und verändert sich dadurch, dass ich anfange, eben zu lieben, also auch die Kinder, die eigenen Kinder zu lieben. Die Menschen kriegen unter anderem deswegen Kinder, sagt er, weil sie erwarten, dass sich so ihr Leben bereichert, und zwar schlicht deshalb, weil sie auf diese Weise mehr zu lieben bekommen. Also das ist sozusagen nicht wirklich subjektzentriert, würde ich sagen, sondern es geht darum, inwiefern gibt es Dinge, die unser Leben ausmachen. Und das würde ich vielleicht dann eher mit dem Konzept der Personhood Zusammenhang bringen.
Also da holst du sozusagen die intersubjektive Komponente wieder hinein.
Yeah,
at least I think one idea that needs to be avoided, and that I think Frankfurt avoids, is the idea that we can kind of spontaneously can decide to attribute value to something. Frankfurt's idea is that persons are by definition caring creatures or loving creatures, and as far as we are persons at all, we cannot avoid the fact that we care about our own lives as such, to some extent at least, and usually we care about the life of some others as such, to some extent at least, and kind of it's empirically seems to be true that people care more about the life or happiness of their own children than the life or happiness of other people. But that's kind of constitutive to us. So it's not something that we just decide to do or not. And the kind of from an ontological point of view, how I understand as values, and I think how also Frankfurt understands as values, is that values only exist within the horizon of kind of or viewpoint of creatures that are built up in certain ways, namely in the viewpoints of persons. And so, I'm not sure if we disagree on anything with this kind
of different points of view of describing. Die Frage, die du mir beantworten müsstest, ist die, ob du in Frankfurts Konzept der Liebe tatsächlich auch diese Reziprozität, diese Wechselseitigkeit der Anerkennung enthalten siehst oder nicht. Also ich vermisse sie. Explizit, implizit, nach deinen Deutungsversuchen oder auch Felicias Deutungsversuchen müsste ich das Argument schon kaufen und sagen, ja, es ist darin enthalten, aber explizit sagt er es ja nicht. Ich finde, seine Formulierungen gehen wirklich in die Richtung, dass man ihm da einen vielleicht schwachen, wir kennen ja Frankfurt, schwachen Subjektzentrismus anhängen kann.
But on the other hand, I'm not sure what more should be said about that, because if kind of to make it more intersubjectivist kind of conception, namely if one claims that we, that is everyone, is by definition, as far as he or she is a person, is a loving creature, that is an intersubjectivist notion, because that means that there's love between people. But then, on the other hand, wouldn't you agree that it's possible that there are relationships where, say, between two, where one person loves the other, but the other doesn't love back.
Yeah.
Or one person respects the other, but the other person does not respect back.
Genau, und in Frankfurts Konzept würde das ja der Liebe nichts ausmachen. Also er würde ja weiterhin als Person davon profitieren, lieben zu können, auch wenn keine positive Resonanz erfolgt.
Yeah, that's possible. I think it's a fact of life.
Yeah, absolutely.
Relations are complicated.
Absolutely.
Somehow they are reciprocal, yeah. Neutral. Yeah. Sometimes they are not.
Yeah.
And there are many kind of possibilities. So.
Mm-hmm. Ja, maybe möglicherweise ist das doch auch ein ontologisches Konzept, wenn man sich anschaut, dass er mit Spinoza eigentlich sagt, was wir im Endeffekt nur hoffen können, ist, dass wir zur Selbstliebe fähig sind oder auch zur Selbstzufriedenheit. Das heißt, die Selbstliebe spielt also die Konstitution, also die Rolle für die Konstitution der Struktur, dann volitionale Rationalität, als auch für den Modus der Freiheit. Also es ist sozusagen tatsächlich eine der fundamentalen Voraussetzungen für die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten, im Sinne dann auch der Lebenskunst, möglicherweise der Eudaimonia. Ja.
Aber diese Form von Selbstliebe, die wir hier voraussetzen, ja, die auch diese ganzen positiven Konnotationen hat, wie du sie beschrieben hast, ist doch auch wiederum ein Resultat der Erfahrung, geliebt geworden zu sein. Ja? Zumindest psychokinetisch.
Weil die Eltern in der Lage sind zu sagen, wir lieben mehr, weil wir Kinder bekommen. Ja. Das ist eine Bereicherung für unser Leben, weil wir mehr lieben können. Wir möchten mehr lieben, nicht nur uns selbst.
Ja. Aber was ja nochmal ganz interessant wäre zu diskutieren, wäre nämlich dieser Unterschied, sicherlich auch ontologischer Unterschied zwischen dem, was Wittgenstein Anteilnahme nennt, beziehungsweise was Honneth auch vorrangige Anerkennung nennt mit Cavells Konzept der responsiven Anerkennung, wo ich immer dazu neige, das primäre Empathie zu nennen, im Unterschied zu Liebe. Denn ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmen würdet, dass im Fall von Liebe im Vergleich zur vorrangigen Anerkennung noch etwas hinzukommt. Wo wäre das ontologisch sozusagen sedimentiert oder situiert? Wie auch immer. Eurer Meinung nach?
Yeah, I don't know if I I'm kind of perhaps I'm just having difficulties in understanding exactly how exactly should we understand or what exactly is the content of these more primary level of empathy or recognition or Anteilnahme. If we are not talking about love, respect, and esteem, but something even more foundational, even more fundamental, then what I kind of would like to hear is kind of clear phenomenological description that clearly distinguishes this more basic level from the secondary levels. Mm-hmm. That's hugely fascinating.
Ich glaube, das lässt sich wirklich gut bei Wittgenstein finden, wenn man sich mal sein Konzept des Aspektsehens anschaut. Das basiert wirklich auf einer noch gar nicht von Emotionen durchwobenen Ebene, sondern eher auf einer Wahrnehmungsebene. Also das ist eine existenzielle Verbundenheit, die man sozusagen in der Wahrnehmung, die in einer gewissen Weise auch mit Emotionen korreliert, das müsste man nochmal herausarbeiten, das ist ein interessanter Punkt, zusammenhängt. Also die Liebe in der verstärkten emotionalen Zugewandtheit spielt da noch keine Rolle, sondern es ist eher ein nicht epistemisches Erkennen auf der Ebene der Wahrnehmung. Das hört sich jetzt widersprüchlich an, aber so ist es bei Wittgenstein gedacht, dass wir etwas am anderen sehen und verstehen, ohne das reflexiv kognitiv eingeholt zu haben.
Ja, was man vielleicht zum Schluss sagen kann, dass man möglicherweise die ontologischen Konzepte, die man zum Beispiel dann bei Aristoteles, Spinoza und so weiter finden kann, dass man diese jetzt sozial-ontologisch fassen kann, aufgrund dessen, dass man eben Anerkennungsdimensionen dort in der Wechselseitigkeit und in den drei Anerkennungsformen der Liebe, des Respekts und der Wertschätzung als Bestandteil dieser Beziehung, in denen wir uns befinden, des Menschseins sozusagen,
wäre noch viel zu klären.
But that's something that we clearly agree on, that
ich denke auch.
Recognition is a kind of social ontologically foundational phenomenon
und unhintergehbar.
And foundational in the sense that that kind of builds up the life world of persons or our life world in the way or in the sense that we know it.
Diese Anerkennung sollten wir nicht vergessen.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Ariane Tenhagen und Heike Ikehemo. Am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrschand.
Always, I keep it warm, but we never kiss. She cuts my slender wrist. Let's waste some more time. I signed a dotted line. A different level, she devil. I pass all the days with my idle ways till the 12th of always. She walks my hallways. I keep it warm, but we never kiss. She says I'm weak and immature, but it's cool. I know what money's for. Push comes to shove, the tongue's her favorite weapon on attack. I slap her back, she mostly hates me.
I think ahead of you. I think instead of you, will you spend your life with me and start for me? I know why the cave sings, I know why.
Can I take off your clothes before we go out? And when you're helpless, I scream and shout. We finish everything, well anyway. 69 degrees, my head's between the knees. You ask what is this, mind your business. It's too good, it's too nice. She makes me finish too quick. Is it love? No, not love. She turns my sexual trick. She says she's